Viele Menschen haben Überzeugungen, die für andere nicht nachvollziehbar sind. Der Klimawandel ist eine Erfindung, wie auch Corona eine Erfindung ist, die entweder Bill Gates oder unseren Politikern dazu dienen soll, uns unserer Freiheit zu berauben. Nur mal so zwei Beispiele genannt. Wie entstehen solche Überzeugungen? Und warum sollten auch jene, die nicht an derartige Verschwörungsgeschichten glauben, warum sollten auch diejenigen ihren eigenen Überzeugungen immer kritisch prüfen? Der Psychiater und Neurowissenschaftler Philipp Sterzer hat darüber ein Buch geschrieben. Die Illusion der Vernunft, warum wir von unseren Überzeugungen nicht zu überzeugt sein sollten, so heißt es, ist gerade im Ullstein Verlag erschienen. Ich konnte kurz vor dieser Sendung mit Philipp Sterzer sprechen. Herr Sterzer, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie schon sehr lange davon fasziniert sind, zu welchen irrational erscheinenden Überzeugungen Menschen gelangen können. Warum? Was fasziniert Sie daran?
Was mich immer wieder fasziniert hat, eigentlich schon mein ganzes Leben lang, sind zum Beispiel religiöse Überzeugungen, also vor allem fundamentalistische Überzeugungen, wo Menschen beispielsweise das Wort der Bibel oder anderer religiöser Schriften wortwörtlich für bare Münze nehmen und glauben. Das ist etwas, was mir eigentlich schon als Kind nicht so richtig eingeleuchtet hat, wie eigentlich diese Geschichten, die in der Bibel stehen, dass die Schöpfungsgeschichte in den letzten 10.000 Jahren zum Beispiel stattgefunden haben soll, wie es manche heutzutage glauben, dass das irgendwie auf einen Nenner zu bringen sein soll mit dem, was ich im Biologieunterricht gelernt habe. Und dass sozusagen dieser Widerspruch, den ich schon als Kind wahrgenommen hatte, hat sich eigentlich ja in eine anhaltende Faszination weiterentwickelt.
Sie argumentieren ja in Ihrem Buch aus sehr vielen Perspektiven, aus den Neurowissenschaften, Philosophie, Psychiatrie, Genetik, Evolutionstheorie, nur einige Beispiele. Wir können hier gar nicht alles ansprechen. Aber lassen Sie uns doch mal die Grundlagen klären. Was genau meinen Sie zum Beispiel mit dem Satz, unser Bild der Welt entsteht in unserem Gehirn?
Letztlich will ich damit sagen, dass jeder und jede von uns sich sein oder ihr eigenes Bild von der Welt macht. Wir haben immer so diese Intuition, als wäre das, was wir wahrnehmen, was wir über die Welt denken, ja quasi so eine Projektion der Realität in unseren Kopf hinein. Tatsächlich würde das so aber nicht funktionieren, denn das Gehirn muss sich aus den immer ja zweideutigen und auch unvollständigen Daten, die Sinnesorgane liefern, ein Bild der Welt konstruieren. Und diese Konstruktion ist etwas sehr Individuelles. Das heißt, das, was ich wahrnehme, das, was Sie wahrnehmen, das, was wir über die Welt denken, das entsteht in unseren Köpfen.
Also das Gehirn konstruiert sozusagen aus Sinnesdaten Lösungen, die in sich stimmig sein sollen.
Ja, genau so kann man das sagen. Okay. Natürlich nicht ganz unabhängig von anderen. Ja. Mhm. Wir sind natürlich im Austausch mit anderen und ich denke deswegen, eine wichtige Aufgabe ist es natürlich, dann auch einen Konsens zu finden, wenn wir Unterschiede haben in unseren Sichtweisen über die Welt, uns dann zusammenzusetzen, miteinander zu sprechen und zu gucken, woran liegt dieser Unterschied.
Und was bedeutet das jetzt für das Entstehen von Überzeugungen? Erstmal völlig egal, ob die jetzt einer Mehrheit oder Minderheit rational oder irrational erscheinen mögen. Also was bedeutet das für das Entstehen von Überzeugungen?
Überzeugungen, also die Ideen, Gedanken, die wir uns über die Wirklichkeit machen, sind ja letztlich so etwas wie ein Reim, den wir uns auf das, was wir erleben und das, was wir wahrnehmen, machen. Also wir machen uns da so ein Big Picture, das die Zusammenhänge zwischen den Dingen, die wir erleben, erklärt. Und dieses Big Picture, das brauchen wir letzten Endes, um ein kohärentes Bild der Welt zu haben. Unsere Überzeugungen, die eben Teil dieses Big Pictures sind, dienen dazu, Zusammenhänge zu erklären, das, was wir erleben, in ein großes Ganzes einzuordnen.
Aber auch diese Überzeugungen sind veränderbar durch Lernen, durch Kommunikation?
Die sind auf jeden Fall durch Lernen und Kommunikation veränderbar. Aber, und das ist auch ein wesentlicher Punkt, der mich eben dabei fasziniert, diese Überzeugungen sind häufig sehr schwer veränderbar, schwerer, als man das sich eigentlich vorstellen würde. Wenn ich eine bestimmte Überzeugung zu einem bestimmten Sachverhalt habe, dann würde ich eigentlich erwarten, wenn mir genügend Evidenz geliefert wird, dass diese Überzeugung falsch ist, dass ich sie dann ändere. Das ist aber sehr häufig nicht der Fall. Wir halten sehr gerne an dem, was wir glauben, fest.
Und warum? Wie kommt das?
Das hängt auch mit der Funktion zusammen, die Überzeugungen für uns haben. Ich habe gerade gesagt, sie helfen uns, einen Reim auf die Dinge zu machen. Und letztlich dient das Ganze ja dazu, damit wir auch handlungsfähig sind, damit wir aufgrund dieser Überzeugungen auch Entscheidungen treffen können, Handlungen planen und durchführen können. Wenn wir jetzt unsere Überzeugungen ständig ändern würden, wie ein Fähnchen im Wind, dann würden sie diese Funktion auch nicht gut erfüllen.
Kann man denn dann überhaupt unterscheiden zwischen eindeutig rationalen und eindeutig irrationalen Überzeugungen?
Das ist etwas, was wir sehr gerne tun. Vor allem deswegen, weil wir zu Schwarz-Weiß-Denken neigen, aber auch gerade, weil das Thema Überzeugungen natürlich dazu einlädt. Wenn Sie jetzt von etwas überzeugt sind, was überhaupt nicht mit dem auf einen Nenner zu bringen ist, wovon ich überzeugt bin, dann liegt es nahe zu sagen, Sie sind doch irrational oder Sie sagen mir, ich sei irrational. Aber letzten Endes ist es eigentlich so, dass wir alle in der Ausbildung unserer Überzeugung immer ein Stück weit irrational agieren und dass deswegen der einzige Weg, sich anzunähern, ist, sich dann auch eben auszutauschen und offen zu sein für die Argumente anderer.
Also wir müssen akzeptieren, dass unsere Überzeugung erstmal nur sowas ist wie eine Hypothese von der Welt, eine Annahme, und dass wir damit auch komplett falsch liegen können.
Völlig korrekt. Das ist sozusagen meine Hypothese. Unsere Überzeugungen sind immer nur Hypothesen über die Welt. Nur Hypothesen heißt, sie können sich jederzeit als falsch herausstellen. Und wenn wir es lernen, unsere Überzeugungen als Hypothesen zu begreifen, dann fällt es uns auch leichter, so meine Argumentation, uns auf andere Argumentationen einzulassen, um unsere Überzeugung zu hinterfragen.
Kommen wir mal zu dem Beispiel, das auch in Ihrem Buch recht präsent ist und vielleicht auch sogar eine Art Auslöser für diese Auseinandersetzung im Buch mit dem Thema Überzeugung war. Corona-Pandemie. Ja, da hatten wir es ja sehr oft in den letzten Monaten zu tun mit so Begrifflichkeiten wie Querdenker auf der einen Seite und Kopfidioten auf der anderen Seite. Sie wenden sich in Ihrem Buch ganz entschieden gegen die Verwendung dieser Begriffe. Warum?
Naja, also ich fand das ja auch ganz witzig, diese Wortneuschöpfung Covidioten. Ja, das ist ja erstmal irgendwie ganz originell. Aber letztlich, was wir damit machen, ist ja, dass wir die Gräben, die sowieso schon zwischen Andersdenkenden entstanden sind, noch weiter zu vertiefen. Ja, wenn ich jemanden als einen Covidioten bezeichne, dann sage ich ja damit, ich nehme ihn nicht ernst. Und genauso ist es umgekehrt, wenn QuerdenkerInnen mich als Schlafschaf oder was weiß ich wie bezeichnen oder gerade Ausdenker. Ich wende mich ganz entschieden gegen die Verwendung solcher Begriffe, weil sie ja letztlich sozusagen die Gräben vertiefen, mit denen wir es ohnehin schon zu tun haben.
Also wir müssen in Kommunikation bleiben, wir müssen immer in Dialog bleiben.
Ich denke, das ist der einzige Weg.
Ja, aber manche Überzeugungen sind ja dann auch wirklich absurd oder sind auch wirklich gefährlich. Ne? Also ein Beispiel von mir, zwei frühere Freundinnen von mir sind seit den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln, ne, den Übergriffen auf Frauen, davon überzeugt, dass alle Araber, das ist ihr Begriff, den sie verwenden, alle Araber sind messerschwingende Machos und Frauenfeinde und das ist genetisch bedingt. Davon sind die beiden felsenfest überzeugt. Sie verstehen sich übrigens als linksalternative Frauen. Alle Gespräche darüber waren völlig sinnlos. Wir sind nicht weitergekommen, wir mussten die Gespräche abbrechen. Das wäre jetzt ein Beispiel für ein Ende einer Kommunikation, oder?
Ja, wahrscheinlich ist es schon so, dass es an bestimmten Punkten dann manchmal nicht mehr sinnvoll ist, ein Gespräch aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt dabei ist schon, dass wir anerkennen müssen, dass Überzeugungen eben etwas sehr Hartnäckiges sind. Das gehört zum Wesen von Überzeugungen dazu. Und der einzige Weg, sozusagen sich anzunähern, ist tatsächlich im Gespräch zu bleiben. Wir wissen zum Beispiel aus Studien über die Änderung von falschen Überzeugungen, dass es schon möglich ist, anhand von Daten und Fakten Überzeugungen zu ändern, dass es aber immer Zeit braucht, dass es wiederholte Exposition gegenüber den Daten und Fakten braucht, dass man dranbleiben muss. Das heißt, frühzeitiges Aufgeben ist wahrscheinlich die falsche Strategie.
Also Geduld, Geduld, Geduld. Wir haben aufgegeben irgendwann, weil wir sind nicht mehr weitergekommen. Nun kann ich ja aber nicht, weil ich es ganz schlichtweg nicht bin, ich kann ja nicht als Therapeut argumentieren oder diskutieren oder mit Menschen umgehen. Wie kann es mir dennoch gelingen, im Gespräch zu bleiben bei Menschen, von deren Überzeugung ich wirklich gar nicht überzeugt bin und die ich sogar falsch und gefährlich finde?
Ja, es ist völlig richtig, was Sie sagen. Als Therapeut oder Therapeutin aufzutreten, ist eigentlich genau das Falsche. Denn wir wissen zum Beispiel über den sogenannten Backfire-Effekt. Also das ist das Phänomen, dass wenn Sie jetzt versuchen, mich von einer Überzeugung abzubringen mit irgendwelchen Fakten, dass es dann passieren kann, dass ich meine Überzeugung, dass ich noch stärker daran festhalte, dass sich die noch stärker verfestigt. Dieser Backfire-Effekt tritt zum Beispiel vor allem dann auf, wenn sozusagen das Gegenüber als nicht vertrauenswürdig eingeordnet eingeordnet wird. Und das ist vor allem dann der Fall, wenn man sehr belehrend, sehr von oben herab auftritt. Das heißt, wenn Sie jetzt so eine Art Therapeutenrolle versuchen einzunehmen und sagen, ja, ich verstehe schon, warum du das denkst, aber in Wirklichkeit ist es doch so, dann werden Sie überhaupt keine Chance haben. Ich denke, der einzige Weg ist tatsächlich, sich auf Augenhöhe zu begegnen und echt zu versuchen zu verstehen, was eigentlich die Argumente des oder der anderen sind und auf der Ebene einen Gesprächsraum zu eröffnen, der dann eben dem anderen auch die Möglichkeit gibt, seine eigenen Gedanken und Ideen zu hinterfragen.
Ein Punkt haben wir noch gar nicht angesprochen, nämlich den Punkt, die eigenen Überzeugungen immer wieder kritisch zu hinterfragen. Wie kann ich das denn am besten machen, wenn mein Gehirn mir ja eigentlich suggeriert, alles gut, so wie du die Welt siehst?
Ich denke, der erste Schritt ist, dass wir uns darüber bewusst sind. Wir haben ganz klar einen blinden Fleck für unsere eigene Irrationalität, dafür, wie irrational unsere Überzeugungen häufig entstehen und wie irrational wir auch an ihnen festhalten, obwohl es vielleicht Gegenevidenz gibt. Wenn wir das wissen, wenn wir um die Funktion unserer Überzeugung Bescheid wissen, wenn wir wissen, wie sie entstehen und wie irrational sie teilweise sind, ist das, denke ich, der erste wichtige Schritt, um immer wieder sich in die Lage zu versetzen, auch eigene Überzeugungen kritisch zu hinterfragen.
Herr Sterzer, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Philipp Sterzer, viele Jahre lang übrigens Professor für Psychiatrie und Neurowissenschaften an der Berliner Charité, jetzt an der Universität Basel tätig. Philipp Sterzer über sein Buch »Die Illusion der Vernunft«, warum wir von unseren Überzeugungen nicht zu überzeugt sein sollten. Es ist gerade im Ullstein Verlag erschienen und im Buchhandel für 24 Euro.